Özcan Kosa und ich sind
geil. Und ich sag euch eins.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Qualitätsfolge von Bratwurst und Baklava. Heute sind wir voll aufgeladen. Wir sind heiß, wir wollen abliefern. Ich begrüße den Terrier der guten Laune, Özcan Kosa. Na, Sonnenscheinchen, wie geht's dir?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
Ich bin ein bisschen ausgepumpt, weil bei mir hat der Vorverkauf angefangen. Ich mache das ja alles persönlich, weißt du, wenn die Leute Tickets kaufen, fahre ich zu denen nach Hause, gebe das Ticket an der Tür ab, ich drucke das alles zu Hause mit Kartoffeldruck. Mhm. Das ist ziemlich anstrengend, weil es sind schon große Locations, so Grugerhalle, 5000 Leute und so, Jahrhunderthalle und so. Ich kack mir ehrlich gesagt ordentlich in die Buchse, aber neues Programm ist im Vorverkauf, Game Changer. Kommst du mich besuchen, Ötze?
Oder? Moruk, du hast jetzt einfach eine Minute Werbung gemacht.
Ja, ich mache Werbung, ja. Und Müllermilch, die schmeckt, ja.
Du bist, guck mal, du hättest eigentlich jetzt so machen. Du hättest jetzt anfangen müssen, so, hey Leute, wie geht's euch?
Nee.
Und dann hättest du so anfangen müssen, dass du sagst, so, ey, meine Nebenkostenabrechnung, diese Nachzahlung 5000 Euro. Und weißt du, erst so diese Mitleidstour und dann so, ja, alles gerade scheiße, ich wurde verlassen, mein Auto wurde beschlagnahmt, mein Haus ist weg. Und hey, übrigens, ich bin jetzt auf Tour.
Genau. Ich hätte erst ein bisschen, du hast recht, ich hätte ein bisschen mehr Mitleid einfordern sollen vom Publikum. Mir geht's wirklich schlecht, Leute. Also wenn ihr jetzt nicht Tickets kauft, kann es sein, dass ich mir nächstes Jahr einfach den Ferrari Testarossa, nennt man das so? Ferrari Capricciosa nicht mehr leisten kann, den ich brauche, um glücklich zu sein. Den Ferrari Capricciosa brauche ich, um glücklich zu sein. Nein, aber. Wie gesagt, das ist einfach, du kennst das selber, wenn man in Vorverkauf geht, das ist irgendwie krass, weil das ist so ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite ist es total geil, dass so viele Leute kommen wollen und auf der anderen Seite, also wie gesagt, ihr könnt jetzt Tickets kaufen, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich hab's nochmal untergebracht. War Eventim und so. Aber ich weiß halt noch nicht genau, was ich mache, weißt du? Das ist das Problem. Das ist ja immer das Gleiche in unserem Job. So, wir gehen in den Vorverkauf, aber so richtig. Also ich weiß jetzt schon ungefähr, was ich mache, aber es ist noch sehr ungefähr.
Ja.
Und das ist schon krass, weil ab dem Moment, wo der Vorverkauf startet, materialisiert sich ja die Realität, dass man mit einem neuen Programm auf Tour geht. Davor ist es ja so, ja, gucken wir mal, ne? Weiß man ja nicht so.
Also ich erzähle euch jetzt ein paar Geheimnisse von uns Comedians.
Aha, okay,
das ist jetzt wirklich, das sind jetzt
cool,
wirklich, nur damit ihr wisst, wie wir uns fühlen und was abläuft. Es war folgendermaßen. Man macht einen Zeitraum klar und sagt dann, hey, da startet die neue Tour. Und dann heißt es erstmal so, Basti, wie heißt denn deine neue Tour? Und dann läufst du erstmal 40 Wochen auf und ab in deiner Wohnung und denkst dir so, ja, scheiße. Und dann kommen dir so ganz tolle Ideen. Ich nenn's Schublade. Ja, ich nenn's Schublade, weil wir haben ja ein Schubladendenken. Und dann am nächsten Morgen wachst du auf, du so, nein, das ist zu politisch, nein, das ist nicht gut. Und dann sagst du, ich nenn's süß. Ja, weil Frauen finden das toll. Und dann fallen dir 100 Sachen ein. Und jedes Mal denkst du dir, scheiße. Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich's.
Nee, stopp. Vorher kommt noch was anderes. Vorher kommt noch, geil, ich hab's gefunden. Es heißt, Lucky Guy. Und dann denkst du so, warte, nee, das gab's schon. Okay.
Stimmt.
Und die Phase kommt auch noch, wo
dann
du 10 Titel hast, die du
so
geil findest, du googelst und denkst so, okay, Arena-Tour. Ja. Okay, dann vielleicht das nicht. Ja. So, und das ist wirklich schlimm. Und dann kommt man irggendwann zu einem Titel, ja.
Ja, und dann hast du einen Titel und sagst, das ist es. Und dann sagt Management, mega. Und dann triffst du einer deiner Kumpels. Und dann sagst du, Alter, hey, wir haben jetzt Programmtitel. Und der so, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Programmtitel? Das kannst du nicht bringen, Alter. Das bist doch nicht du. Was? Und dann rufst du dein Management an. Ja, aber der Sebastian hat gesagt, ist nicht gut. Wer ist Sebastian? Scheiß auf Sebastian. Und dann kommt der Hammer. Und jetzt kommt's Beste. Jetzt hast du deinen Titel. Du hast immer noch nichts geschrieben. Dann sagen sie so, okay, aber wir müssen das jetzt verbreiten, wir brauchen einen Pressetext. Ja, um was wird's denn gehen in deiner Show? Und du so, keine Ahnung. Und jetzt kreierst du irgendeinen Text, Game Changer, Sachen, die mich in meinem Leben geprägt haben, aber wo ich dann auch gesagt habe, das ist der Game, das hat dann alles verändert.
Und nee, auch für die Menschheit, weißt du, das Rad, das Internet ja, und genau. So. Und sowas habe ich da auch reingeschrieben.
Genau. Und dann schreibst du solche Sachen rein, dann kommt die Show und dann fängst du an zu schreiben und du so, ja, voll scheiße, wenn ich jetzt darüber schreibe, war das nicht lustig. Und dann macht es eigentlich von deiner gesamten Show einfach nur 3 Minuten aus. Aber wenn du interviewt wirst, beziehen die sich alle auf den Pressetext. Ja, Basti, alle. Du hast ja gesagt, der Gamechanger, das ist ja zum Beispiel das Rad. Inwiefern hat dich das denn in deinem Leben verändert, das jetzt ein Rad? Und solche Fragen und du so, rede eigentlich über ganz andere Sachen gerade. Das ist so schlimm.
Das
ist, so
das ist wirklich genau, wie du es gerade gesagt hast. Also 3,5 Jahre später sitzt man mit der Annemarie vom Kreisanzeiger Eschweiler zusammen am Telefon und sagt, ja, also da, du hast ja jetzt in deinem neuen Programm, ist darum, Basti, geht's ja um Superhelden. Was sind dein Lieblings-Superhelden? Und sagst, na, geht eigentlich die ganze Zeit überhaupt gar nicht um Superhelden, nie. Also nur in den letzten 3 Minuten so. Und das ist wirklich, genau das ist der Ablauf. Du hast gerade den perfekten Ablauf beschrieben.
Das ist so schlimm.
Und dann kommen rechtliche Probleme dazu. Mein neues Programm heißt ja Game Changer, aber es heißt Game Changer bei Bastian Bielendorfer.
Bei und Bastian warum? Bielendorfer.
Weil schon irgend so eine Lifestyle-Marke Game Changer heißt und deswegen darf man es nicht so senden. Das ist so wie Heidi Klum, Topmodels bei Heidi Klum. Weil Topmodels auch geschützt ist, müssen sie es bei Heidi Klum nennen, weil bei. Sonst, verstehst du?
Okay. Ja, warum hast du das nicht dann? Warum hast du dann nicht gesagt, es heißt Topmodel bei Bastian Bielendorfer?
Das wäre natürlich gut. Das hätte ich auch machen können. Ja. Aber da hatte ich noch weniger zu erzählen. Es ist halt, wie es ist. Du weißt selber, man quält sich da so durch. Soll ich dir jetzt zeigen, was ich für
eine
dich vorbereitet
Sache habe ich noch. Eine Sache.
Oh.
Habe ich noch eine wichtige Sache. Ich habe jetzt meine aktuelle Tour heißt der Jackpot. Und dann sagst du so, ja geil, Jackpot, ich nenne die Gag Jackpot, ist voll prägnant, weißt du? Und dann, wenn die Leute aber Jackpot eingeben, kommen Spielhallen, Alter. Weißt du, bei mir, wenn die bei Google eingeben Jackpot Tour, dann siehst du so Spielhallen, Casinos, Online-Casino und das ist richtig scheiße.
Aber
egal.
Du kommst ungefähr an Platz 714, das ist doch schon mal was.
Genau, wenn du 12-mal runterscrollst.
Aber es gibt halt auch viele Kollegen, die machen so Titel, wo... so lange, weil ich wünschte, ich wäre ein Pferd gewesen, aber ich war keins oder so. Und dann denkst du auch mal, das ist ja noch schlimmer. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Das hat ja gar keinen Sinn mehr. Also ich finde so ein Worttitel eigentlich immer ganz gut, weil der Vorteil ist ja, am Ende ist es sowieso wieder allen egal.
Ja. Weißt
du, also
am Ende
Atze Schröder hat damals sein Programm, wie heißt es, Revolution genannt. Das habe ich sogar live gesehen. Atze ist privat, ja, du kennst ihn ja selber, super Typ.
Ja,
er kommt auf die Bühne, Revolution! Und danach hat er exakt nie wieder über Revolution gesprochen. Und ich denke so, das ist geil. Einfach so, Revolution! Und dann einfach gefickt, egal, ist mir egal, kommt nicht mehr vor. Das fand ich so lustig.
Ja, ist also, so geil.
Es ist halt, unser Job ist ungewöhnlich in Relation.
Darf ich nochmal kurz zusammenfassen, Basti?
Bitte.
Kauf Tickets von Bassis neue Tour Game Changer.
Oh, jetzt du wieder. Guck, du kommst umsonst rein. Chris, erste Platz, erste Reihe, Boom.
Ja, du wiegst, ich will nicht in der ersten Reihe, ich sitze hinten, Alter, sonst sabberst du mich wieder voll. Hey Leute, was geht? Ich habe letztes Mal saß ich erste Reihe und dann konnte ich 3 Tage nicht aufstehen. Ich war wie in so einem Kokon aus Speichel, Alter.
Die ersten Reihen empfehle ich keinem. Das ist bei mir wirklich schwierig. Er kriegt mal richtig was ab. Das ist die Kampfshot-Reihe, weißt du?
Ja, oh, Bukake.
Bukake, erste Reihe ist Bielendorfer Bukake. Den Gag habe ich irgendwann den Gag mal gemacht auf der Bühne, dass die erste Reihe sitzen wie ein nicht enden wollender Kampfshot ins Gesicht ist. Und dann saß so die Hälfte der Leute, die gelacht haben, die andere Hälfte so, das geht aber nicht. Den kann man, also das geht nee, aber
das
nicht.
Ist
so
ein Witz, ne?
Ich mag am liebsten die Gags, ich habe so 2-3 Gags im Programm, die ich mache, also im jetzigen, wo wirklich die eine Hälfte sich totlacht und die andere Hälfte so, kennst du dieses Deutsche, dieses, kann man das denn, kann man da, das ist wirklich erstaunlich so, das haben die Deutschen viel mehr als andere Publikumse, dass sie so moralisch sind, so, das kann man nicht. Oh. Zum Glück haben wir ja durch diesen Podcast ein bisschen die Grenze des Sagbaren verschwoben, würde ich sagen.
Ja,
das ist
absolut.
Ja deutlich viel sagbarer geworden. Ich muss mal kurz das ausprobieren, ich habe was für dich vorbereitet, ich muss mal hier das Mikro so halten, dass man es auch hört. Ötze, ich habe für dich einen Song komponiert.
Nicht dein Ernst jetzt, oder?
Ist mein Ernst, doch, ja, wirklich.
Okay, lass mal laufen jetzt, jetzt bin ich gespannt.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn selber noch nicht gehört. Ein Freund von mir, der so Sachen macht, der hat mir das geschickt. Und wer das jetzt zu drüber ist, dann schneiden wir es raus. Warte, musst mir sagen, ob du es hörst. Sag mal, wenn du es nicht hörst. Warte, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt.
Yo, Licht an, Bühne frei, Kosa kommt rein. Doch wo ist er? Ach, da unten, fast übersehen, mein Freund, wie gemein. Ey, Östern Kosa, der Gag Magier in klein. Mit Armen so kurz, klatscht er nur halb ein. Auf der Bühne ne Kanone, im Leben eher zierlich. Haare so dünn, der Wind pfeift durchs Hirn gefährlich. Der Türkenjunge mit den kurzen Armen. Klein, aber laut, kennt keiner Barmen. Stellt sich auf den Stuhl für den Mikrofoncheck. Das Publikum hat ihn nicht gesehen und bekommt einen Schreck. Der Türkenjunge mit den kurzen Armen. Kennt keiner Warnen. Stellt sich auf den Stuhl für den Mikrofoncheck. Das Publikum hat ihn nicht gesehen und bekommt nicht.
Er macht Witze über alles, sogar sich selbst. Selbstironie, Bruder, er ist der Held. Doch wenn er springt, braucht er einen Fallschirm zur Sicherheit, weil er beim Absprung höchstens auf Kniehöhe bleibt.
Der Türkenjunge mit den kurzen Armen.
Im Herzen ein Bärmann, möchte ihn umarmen.
Haare wie ein WLAN, nur manchmal voll da. Doch sein Humor bleibt stabil, das ist ja klar.
Wie geil ist das denn, Alter? Wie geil ist das denn?
Haare wie WLAN, manchmal nur voll da.
Ja, das ist, das hört sich an wie Bürger Lars Dietrich auf Crystal Meth, Alter.
Aber ist richtig gut, oder? Also,
ja, das ist so richtig Kartoffel-Rap-Lan.
Weißt du, wir haben lange darauf gewartet, dass KI endlich was Sinnvolles machen kann. Jetzt kann sie halt Diss-Tracks verfassen. Ja. Ey, das ist doch, komm schon, das ist schon nicht schlecht. Der Typ
für den kurzen Arm,
wenn er einschlägt, dann nur auf halber Länge gefällt.
Ja, aber das ist so, es ist wirklich so dieser, das ist so richtig Deutschrap. Das ist eigentlich, es erinnert mich das an diesen Song. Ich hab eine Schwester und die hat ein Messer. Sie sagt in der Schule, sei was besser. Kennst du den Song noch?
Nein.
Meine noch. Kleine Schwester und sie trägt ein Messer. Das war in den
und wem ist das denn?
Ey, Alter, das war in den 90er oder 2000er Jahren. So ein Deutscher hat das gerappt, Alter.
Hat dir der Song denn gefallen?
Ja, also ich finde den Song, finde ich super, Basti. Also ich glaube, der wird in den Charts.
Ich gebe den jetzt mal einfach ins Internet. Ich werde den zum Download zur Verfügung stellen, damit ihr das
Nein,
auch zu
Nein, aber
Hause
mach
hört.
Doch noch ein Musikvideo, Alter. Der soll doch mit der KI noch ein Musikvideo machen, wenn dein Kumpel so kreativ ist.
Das ist eine gute Idee, ja. Da können wir auch noch was
machen. Also ich fand den Text fand ich gut, aber es war halt scheiße gerappt so.
Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja kein Mensch, der es gerappt hat, es ist ein Computer. Das finde ich schon erstaunlich.
Schon krass, gell?
Ja, also ich meine, es klingt doch wie ein Mensch. Also es ist doch wirklich krass.
Ey Basti, ich muss dir eine Sache erzählen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mit jemandem geredet, der mit so KI zu tun hat, in Wien. Und weißt du, was sie gesagt hat? Sie arbeitet als Juristin in so einer Firma. Sie hat gesagt, in 2-3 Jahren soll's richtig heftig werden mit der KI.
Ey, Digga.
Weil, und jetzt kommt's. Lernt das heißt KI irgendwie NNAI, irgendwie so NAI, bla bla bla, woran die gerade forschen. Die jetzige KI hat irgendwie zum Vergleich so ungefähr so einen Intelligenzquotienten von Albert Einstein, so. Und sie hat gemeint, wie hoch war der? Keine Ahnung, Basti. 160, 70, 80, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht.
Intelligenzquotient ist ein sehr unglücklich formuliertes Konstrukt.
In 2 Jahren,
aber er war sehr klug, ja.
In 2 Jahren 50.000.
Das kann man bei IQ nicht bemessen, aber ich habe auch darüber gelesen, dass ab dem Zeitpunkt, wo die KI beginnen wird, von sich selbst zu lernen. Also weißt du, im Moment ist es ja so, dass wir der KI, dass wir sie füttern mit unserem Wissen,
so
mit unserer.
So
ja, wir sind richtig gefickt. Wir füttern die KI im Moment zum Beispiel, das ist ja jetzt basiert, dieser ganze Scheiß, den ich dir gerade vorgespielt habe, basiert ja einfach auf, die KI hat 100 Millionen Rap-Songs genommen, Deutschrap etc., hat ein Verständnis für, also ich habe, oder mein Freund, Grüße gehen raus an Andreas Loff, der Loffi hat's gebaut.
Hat es Andi gemacht, oder was?
Loffi hat's gebaut,
Lan, ja Loffi, klar. Ich lieb dich, Lan, Alter. Loffi, ja, okay, dann ist der Song wieder cool.
Also ist Song wieder cool. Ja. Und Loffi hat's gebaut und die, du musst dir vorstellen, die KI hat einfach Infos über, wie funktioniert Deutschrap, bla bla bla, wie wird das gesungen, dann habe ich ihr, oder hat Loffi ihr 4, 5 lustige Infos über dich gegeben, die hat sich noch Sachen aus dem Netz rausgesucht, klein, dünne Haare, bla bla bla, und baut dann diesen Song daraus. Dafür braucht die KI aber noch externe Informationen derzeit. ab einem bestimmten Punkt, und das ist das, was deine Freundin da wahrscheinlich in Wien meint, wird die KI nicht mehr externe Informationen brauchen, sondern von sich selbst lernen.
Ja.
Und das, also da habe ich letztens auch so einen TED-Talk gesehen, wo jemand sagte, dann wird das Wissen und die mentale Fähigkeit, die Intelligenzfähigkeit, wenn man das so bemessen kann überhaupt, der KI, die Intelligenz der gesamten Menschheit übersteigen. Und Basti, das ist natürlich schon Basti, krass.
Ich freue mich so sehr auf diese Zeit, weil...
Das wird toll.
Die KI,
wenn unser Toaster versucht, uns abzustechen,
nein,
darauf warte ich wirklich.
Aber hoffentlich finden die KI dann irgendwas gegen Haarausfall, Alter.
Das könnte natürlich verstehst sein. Du? Der Alpizin-Mann wird durch KI ersetzt.
Ja, Mann.
In der Tat.
Und dann richtig so zack, Alter. Dann erfinden die irgendwas, die geben dir eine Spritze, dann kriegst du so zack, voll Afro, Barstow, Pastelle,
Fäller, meiner Miesdampam.
Cola, meiner Nina, meiner Hastastar. Hallo, meiner Özcan, Haarausfall. Ich freue mich.
Guck mal, du bist immer noch besser als jede KI. Aber ich finde es trotzdem, also so KI-generierte Musik ist doch krass, Digga. Also das ist doch wirklich krass, oder?
Ja, Mann, dann natürlich ist es krass.
Ich habe ihm übrigens, das ist jetzt nicht zwei Tage entstanden, ich habe ihm 20 Minuten vor unserer Aufnahme geschrieben, er soll mir mal was schicken. Und er hat das innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten gemacht.
Du musst
also wenn er der sich dann nochmal einen Tag dran setzt, dann ist das deutlich besser.
Ja.
Aber das ist ja einfach, es klingt halt wie ein Rap-Song, so.
Überlegt euch, Leute, also guck mal, jetzt für die ganzen jungen Leute, die uns zuhören, okay, die jetzt mit diesem ganzen, die auf die Welt, ich weiß nicht, welche Generation das ist, Basti, wie man die nennt, die mit Handy und
Generation AI heißen die jetzt.
Nee, nicht die, ich meine die davor, also die jetzt, ich blicke ja gar nichts mehr.
Z,
ja, keine Ahnung. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, es gab ja nix, also in unserer Zeit. Weißt du?
Nix.
Es gab, ja, so technologisch, es gab so ein Atari, da hast du so einen Hebel gehabt, so einen Joystick, so ping, ping. Da waren so zwei
Alter,
Striche.
meine Oma hatte ein Wetterhäuschen. Weißt du noch, was ein Wetterhäuschen ist?
Nee, was ist ein Wetterhäuschen?
Das ist so ein Ding, wie so eine, ist ein kleines Haus, das kannst du auf den Tisch stellen und links und rechts sind so Türen. Und wenn der Bauer rauskommt, das ist einfach nur ein Messer der Luftfeuchtigkeit. Wenn der Bauer auf der linken Seite, da ist dann so ein Scharnier drin.
Ja.
Dann kommt auf der linken Seite so ein Bauer raus, dann ist schlechtes Wetter. Und auf der rechten Seite kommt die Bäuerin raus, dann ist gutes Wetter. Da habe ich Stunden vorgesessen.
Ja.
Ich habe Stunden vor diesem Ding gesessen, da drauf gestarrt, ob der Bauer sich bewegt. Das war meine Kindheit, Mann. Und heute haben die irgendwie einfach, die haben NASA-Rechner in der Hand, in ihrer Hosentasche. Das ist unglaublich.
Das ist Wahnsinn, Alter. Und ja, und für uns war so zum Beispiel an Infos rankommen, war Stadtbücherei. Wir sind zur Bibliothek gelaufen. Wenn du in der Schule irgendein Thema hattest, dann musstest du zur Bibliothek. Dann gab es da diese Bibliothekarin und dann hast du gesagt, ja, hallo, ich muss einen Vortrag halten über das und das Thema. Haben sie darüber Bücher? Dann bist du mit der halben Kilometer durch die Bücherei gelaufen und dann hat sie gemeint, ist verliehen. Komm nächste Woche wieder.
Und, genau.
Ja, und da, oder hast du da 2, 3 Bücher durchgelesen, hast dir Notizen gemacht, bist wieder nach Hause. Und jetzt das ist crazy. Also es ist wirklich crazy, dieser Zugang zu Infos. Alles, was du machen kannst, du kannst Musik kreieren, Alter, in Stuttgart, ich hatte viele Musiker um mich herum, ja, und mein Mitbewohner war ja auch Musikproduzent und Grüße gehen raus an G, an the man, Gökhan Güler ist
G,
in der
Haus. G, G.
Ey, das ist echt krass, gell, der Gökhan, Alter, nur mal diese Geschichte, der Gökhan hatte früher keine Maus am Computer, weißt du, wir waren ja so alle broke, wir waren 16, 17, und der hat schon damals unsere Breakdance-Musik, hat er so geschnitten, nur mit Tastatur. Weißt du, ist dann immer so...
Der hatte keine Maus?
Ja, der hat kein Cash gehabt, Digga. Der hatte einfach so die Tastatur, Computer und dann hat er mit Soundforge, weiß ich noch, die Musik so geschnitten. Also war wirklich ein talentierter Typ. Und wirklich jeden Cent, den er irgendwie verdient hat, hat er sich Equipment gekauft. Und inzwischen arbeitet der mit den namhaftesten Musikern und Rappern in ganz Deutschland zusammen. Ist Wahnsinn.
Das ist krass. Respekt.
Ja, und jetzt, wenn du aber überlegst, Alter, die Jungs, die früher Musikvideos drehen wollten, die haben Geld sich geliehen oder Zehntausende Euros zusammengelegt, dass sie dieses Musikvideo drehen konnten. Hey, Alter, heutzutage, du nimmst dein iPhone, stellst auf 4K, bisschen Licht, links, rechts, lädst in die KI hoch, das macht dir eine Atmo draus, Alter. Ciao.
Fertig.
Ja.
Aber also, weißt du, was früher besser war, als es heute ist?
Gangbangs?
Auch. Definitiv das auch. Weniger Tripper, nein. Actionhelden, Digga. Die Action, wir hatten noch Actionhelden. Sag mir mal einen Actionhelden heute, einen richtigen Actionhelden. Ja, Jason Statham, der hat ständig einen neuen Job, so, weißt du, er ist der Beekeeper, er ist der Executor, er ist der Bademeister, was weiß ich. Aber wir kommen aus einer Generation der 80er und 90er Jahre. Digga, wir hatten noch die fetten Actionhelden. Weißt du, wir hatten Schwarzenegger, wir hatten Stallone, wir hatten Chuck Norris, wir hatten Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Digga, wir kommen aus einer Generation der Actionhelden. Ja, das war viel besser als heute.
Ja, die Superhelden waren Mütter. Gestern war Muttertag, übrigens nochmal an alle Mütter. Ich weiß, wenn ihr das hört, war das schon vor Wochen. Aber alles Gute nachträglich zum Muttertag. An alle Ladies. Du hast vollkommen recht, Alter. Wir hatten richtig, also für mich war ja immer Actionheld oder Superheld? Meinst du Actionhelden?
Actionhelden.
Ja, ey, Alter. Ey. Es gab ja nur eine Handvoll. Weißt du, Steven Seagal. Steven Seagal war der Motherfucker. Bruce Lee.
Bruce Lee hat angefangen, aber das waren die 70er. Der ist ja schon gestorben, bevor es groß war. Der Ultra-Superheld der 80er Jahre war. Nein. Schwarzenegger und Stallone, die beiden waren die Großen. Das waren die Großen der 80er.
Ja, okay, das waren so, ja gut, okay, da hast du absolut recht. Also
das sind die Großen gewesen, natürlich, aber es gibt halt, also die sind ja alle, wie soll man sagen, die sind in der Zeit groß geworden, als man noch ein internationaler Superstar sein konnte, weil es nicht so viele gab. Heute gibt es ja einfach zu viele, aber damals hattest du halt die. Und ich meine, denk mal an die Zeit, als Terminator 2 rauskam oder sowas wie bei Stallone, ja, Judge Dredd ist schon zu spät, so, das waren schon nicht mehr so gute, aber was das für Straßenräumer waren, so, was das für krasse Superhelden waren.
Mhm.
Und Arnold, bevor der zum Beispiel nach Amerika kam, sprach der kein Englisch.
Arnold.
Und zwar gar kein Englisch.
Arnold, als ob ihr zusammen im Kindergarten wart. Arnold.
Nein, aber ich habe Arnold, er ist ein Kumpel von mir, weißt du, ich und Arnie immer gemeint. Nein, aber der ist halt wirklich, der ist nach Amerika gekommen mit dem Traum, Multimillionär und Filmstar zu werden, und er konnte kein Wort Englisch. Und er redet ja bis heute, ich meine, in den ersten Filmen Hercules in New York und so, 1982, wurde der noch übersynchronisiert. Im ersten Terminator wollten sie ihn auch erst übersynchronisieren. Und dann hat er beim ersten Terminator ja nur ungefähr fünf Lines, die er sagt, so. Weißt du, und deswegen konnten sie ihn da drin lassen. Und der auf jeden Fall, die meisten davon sind ja ganz gut gealtert. Also ich meine, die leben ja noch. Stallone, Schwarzenegger und so, die sind ja ganz gut.
Krass,
wer nicht so gut gealtert ist, hast du eben schon gesagt, Steven Seagal. Seagal ist, glaube ich, wirklich, bei dem ist wirklich alles vorbei.
Der arbeitet jetzt als Boje, Alter.
Hast du mal gesehen, wie Steven Seagal aussieht? Steven Seagal sieht aus, als wenn du, keine Ahnung, den Hustinettenbär als Ninja verkleiden würdest.
Das ist Wahnsinn.
Der sieht völlig, erstmal wiegt er 160 Kilo, trägt immer so einen komischen Kaftan, dann ist das ganze Gesicht so orange angemalt und der Bart sieht aus, als wenn er sich den mit Edding gezogen hätte. Und ich glaube, von all den Superhelden oder Super-Action-Stars der 80er Jahre war er auch immer erstens der größte Wichser und der wahrscheinlich hinter den Kulissen auch am wenigsten konnte, so.
Aber der konnte ja ein bisschen Aikido, glaube ich.
Ja, also er ist schon irgendwie Aikido-Champion und das ist wohl, er hat wohl wirklich eine Aikido-Schule in Japan gehabt. Aber bei allen anderen Sachen, also Steven Seagal ist legendär dafür, in Bezug auf sich selbst zu übertreiben. Ich habe mal hier rausgesucht, warte mal. Also Steven Seagal war angeblich aus seiner Aussage heraus CIA-Berater. CIA hat mittlerweile mitgeteilt, dass Steven Seagal ihnen, glaube ich, nicht so viel zu erzählen hatte, außer wie man 4 Big Macs inhaliert, ohne zu ersticken. Er hat gesagt, er kann Kugeln ausweichen, wie in Matrix. Ich glaube, mittlerweile kann er noch nicht mal meinen Straßenpöller ausweichen.
Digga, ist die Kugel, Digga. Der ist die Kugel beim Bowling. Nein.
Und warte mal, er behauptet auch, ein reinkarnierter Lama zu sein aus Tibet. Also ich glaube, Steven Seagal hat wirklich durchgespielt. Und es gab sogar mal eine Saturday Night, es gibt ja in Amerika dieses Saturday Night Live, was in Deutschland dann irgendwann mal Samstagnacht wurde.
Mhm.
Die größte Comedy-Show im amerikanischen Fernsehen. Und bis heute ist die schlimmste Folge, die je gesendet wurde, die, wo Steven Seagal es ist immer ein prominenter Gast, der die Folge bestimmt. Letzte Woche war es, keine Ahnung, Lizzo oder so, und vor 25 Jahren war es mal Steven Seagal. Und das muss so schlimm gewesen sein, dass sie die Folge kaum ausstrahlen konnten. Weil Steven Seagal einfach überhaupt nicht verstanden hat, wie Humor funktioniert.
Der ist auch ein notorischer Lügner einfach.
Ja, ist halt bescheuert. Der ist komplett bescheuert. Und ich meine, jetzt ist er in Russland und ist jetzt sowas wie der Schoß von Wladimir Putin. Das ist so absurd, Digga, wenn du dir das mal vorstellst.
Das ist crazy. Also, es gibt ja so Menschen, die dazu tendieren, so extrem zu lügen. Die bauen sich dann ihre Fantasiewelt und früher hat es ja noch funktioniert. Früher, du konntest das ja nicht nachweisen. Früher, wenn einer gesagt hat, ey Alter, du hast jemanden getroffen, ja wie heißt du? Ja, ich bin Özcan. Ja, was machst du? Ja, ich lebe jetzt wieder in Deutschland. Ah, wo hast du früher gelebt? Ich habe 12 Jahre in Los Angeles gelebt. Und du konntest nicht nachweisen, dass er das nicht gemacht hat.
Ja, heute geht das relativ easy.
Ja. Oder du konntest sagen, es gab ja auch so in Gesprächen, es gab ja nie Faktencheck. Weißt du? Wenn dann irgendeiner was gesagt hat, ey, also die sind, ey, ich habe das letztens mitbekommen. Früher gab es ja immer diesen Satz, ey, ich habe das in der Zeitung gelesen. Also die sind auf dem Mars und da haben die jetzt Aliens, wirklich, da gibt's Aliens. Da hat einer sogar Moonwalk gemacht. Eigentlich heißt es aber Marswalk. Also so richtige Lügner und dann warst du so, echt jetzt, echt, ja krass. Und wenn das jemand richtig authentisch rübergebracht hat, hast du das dem geglaubt. Ich hatte einen Kumpel, Christian, liebe Grüße gehen raus.
Grüße gehen an dich raus, Christian, du alte Arschkrampe.
Der ist Italiener.
Cristiano.
Damals, Alter, ich weiß nicht, wie alt er war. Der so, mein Vater. Dieser Bastard. Mein Vater ist vom 100-Meter-Brett gesprungen. So. Und ich war so mit einem. Wir so, Christian, halt die Fresse. Doch, mein Vater ist von 100 Meter gesprungen. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, war da beim italienischen Militär und ist vom Düsenjet so runtergesprungen, weißt du, direkt auf die Feinde und hat die dann alle erschossen. Ich so, Christian, dein Vater ist 32. Und das war 1990. Ich so, der Weltkrieg war ganz anders, weißt du. Der so, doch, der ist, und der war richtig, Alter, der hat uns jedes Mal diese Stories erzählt. Einfach ein richtig dreckiger Lügner. Der einfach ein Lügner.
Aber es gibt Leute, die machen das notorisch, konsequent. Es gibt Leute, die übertreiben, das wird mir ja immer zugute gehalten. Mein Opa zum Beispiel ist mal im Lago Maggiore vom 10-Meter-Brett geschwungen, 1958 mit meinem Vater. Und mein Opa war schon so 40 oder so und wollte die jungen Frauen am Strand beeindrucken. Mhm. Und die Geschichte ist wirklich nachgewiesen, die ist belegt, die erzählt mein Vater auch bis heute, dass mein Opa dann irgendwie ganz stolz einen Körper vom 10 Meter gemacht hat, mitten in den Lago Maggiore. Ja, und dann ist ihm die Badehose gerissen und einfach weggeschwommen. Und dann musste mein Opa vor versammelter Mannschaft in den 50ern, wo das noch unangebrachter war, klatschen, also komplett nackt an den Strand latschen.
Nicht dein Ernst, oder?
Doch, die Geschichte ist legendär für meine Familie.
Warte mal, der ist ins Wasser gesprungen?
Und der dann ist ins Wasser gesprungen, ist die Hose weggerissen. Ja, also bei 10 Meter ist ja ganz schön Druck, Alter, auf der Buchse. Ja, das ist richtig peinlich.
Aber hat er dann alle weggeflext? Ist er aus dem Wasser?
Er hat sie alle. Absolut, er war ein Bielendorfer. Wir waren immer krasse Ficker.
Jetzt kommt der deutsche Panzer. Bam, 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 bam.
Meine Großeltern gehörten wirklich noch zu den Leuten, die sich als Teenager verliebt haben. Ich glaube, mein Opa war 18, meine Oma war 17, 16 oder so. Und erste Liebe und den Rest des Lebens zusammengeblieben. Für immer.
Na ey, das ist aber eine schöne Geschichte dann.
Ja, meine Großeltern waren auch die einzigen, zusammen mit einem, also es gab zwei Pärchen in Deutschland, die am Tag des Kriegsendes, am 9. Mai 1945 geheiratet haben. Also der Krieg endete, ne, die Kapitulation wurde unterschrieben, meine Großeltern haben geheiratet. Da gab es mal in den 90er Jahren eine Doku drüber, über diese beiden Pärchen, die da geheiratet haben.
Die haben noch, also so Übergang von Nationalsozialismus auf Postnationalsozialismus. Also,
ja, die haben auch den Nationalsozialismus relativ intensiv miterlebt, weil sie waren 20 Jahre alt.
Bei der Hochzeit war die Band da und die hat so jetzt so die Musik gespielt bei der Hochzeit. Die so, aram, bam, 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 aram, aram, und dann hat einer geschrien, der Krieg ist vorbei. Die so, aram, bam, bam, aram, bam, bam.
Ja, leider, Band war nicht mehr da, waren alle tot. Aber Alter, war trotzdem, war auf jeden Fall nicht so, wie man heute auch sagt.
Wie viele Jahre 60. waren die verheiratet? Okay, willst du mal die Story von meinem Opa hören? Das war die Story von meinem Opa.
Opa?
Der
hat wahrscheinlich, hat er die Oma kennengelernt irgendwo, hat er gesagt,
Digga, mein Opa...
So, ja, okay, ich will.
Als mein Opa geheiratet hat, war 16, meine Oma war 15.
Hm.
Und dann hat er sich ein Jahr später scheiden lassen. Dann hat er eine andere Frau geheiratet. Nach einem Jahr hat er sich von der wieder scheiden lassen, ist dann wieder zurück zu meiner Oma gegangen.
Aber scheiden lassen ist bei Moslems ist das easy? Ist das okay? Ehrliche Frage, weiß ich wirklich nicht.
Ja, ja, du kannst dich scheiden lassen. Ja. Also,
weil zum Beispiel jetzt hier Südamerika und so, wo meine Frau herkommt, scheiden lassen ist nicht enthalten in der. Also, das macht man nicht.
Ja, also du kannst dich scheiden lassen, aber es gibt da Konsequentias.
Was sind die Konsequentias?
Du wirst erschossen.
Ja, super. Geschieden und tot, das ist aber toll.
Ich bin jetzt kein Theologe, aber nach islamischem Recht, soweit ich das weiß, also du heiratest ja auch so, also islamisch, weißt du, von dem Hodja. Und da ist ja erstmal so, dass die Frau bei der Hochzeit, die kann ja dann sagen erstmal, wie viel Gold sie haben will.
Natürlich.
Nee, ist wirklich so. Also der Hodja sagt dann zur Frau, bitte nenn jetzt deine Bedingung, wie viel Gold du...
Aber für was will sie Gold? Weil der Bräutigam hässlich ist? Oder
nein,
warum?
Das ist eine Absicherung für sie. Falls er stirbt, falls er sich von ihr irgendwann trennen sollte oder irgendwas passieren sollte, dass sie nicht auf andere Männer oder andere Menschen angewiesen ist. So gesehen so
also
eine
die Türken,
Absicherung.
Also weil es eine vermögenswirksame Altersvorsorge, dass die Türken
ja,
stark drin.
Du musst dir jetzt vorstellen, Frauen haben ja auch zuvor nicht gearbeitet. Also wenn dein Mann auf einmal gestorben ist, dann hatte keiner Geld. Also dann musstest du entweder sofort jemanden neuen heiraten, damit du halt überbrücken kannst, oder keine Ahnung, warst dann halt auf andere Männer angewiesen. Und damit das halt nicht passiert, ist das so deine Absicherung. Und wenn du dich scheiden lassen willst, musst du halt dreimal sagen, ich scheide mich von dir. Also du musst dann wirklich sagen, ich will dich scheiden.
Dreimal, so wie Candyman.
Ja, und dann kommt ein Spiegel, aus dem Spiegel kommt dann so ein Hodja und der gibt dir dann einen Drehkick. Nee, aber
du musst das dreimal sagen, oder was?
Ja, du musst dreimal, also...
So Beetlejuice-mäßig wirklich so, ich will mich scheiden, will mich scheiden, will mich scheiden und dann...
Genau.
Wow, okay.
Und dann,
das ist eine seltsame Absicherung, aber okay.
Nee, das ist so, damit du es auch wirklich ernst meinst. Es geht darum, dass wenn man in einem Streit... Sagt man ja oft, also zum Beispiel, ständig. Wenn man sagt, ich will mich von dir trennen, das zählt schon einmal. Und das zählt insgesamt in eure Ehe. Also in der gesamten Zeit, in der du verheiratet bist, wenn du halt dreimal sagst, ich will mich von dir trennen, dann ist das Ding durch. Dann musst du, dann darfst du auch mit ihm, dann ist es eine Sünde, wenn du mit der Person zusammenbleibst. Und deswegen sagt man auch immer, sei sehr bedacht, wie du mit deinem Partner umgehst. Und nichts aus dem Affekt raus, auch nicht im Streit, sei immer respektvoll. Weißt du, das ist so der Hintergrund, glaube ich, bei der ganzen Geschichte. Weil wie oft sagt man in einem Streit, ich trenne mich von dir, ich scheiß auf dich, ich trenne mich von dir, weißt du? Und damit das halt nicht passiert. Und dann hast du halt eine Strichliste und wenn die drei erfüllt ist, du so, Halleluja. Und dann gehst du raus. Du so, endlich, Alter. Du hast dreimal gesagt, selber schuld. Ich kann nichts dafür. Keine Ahnung, aber ja, du...
Und Opa ist zurückgekehrt.
Ja, Opa ist dann zurück. Ich weiß ja, du, Digga...
Und die sind immer noch verheiratet.
Nach islamischem Recht hat mein Opa das, was der gemacht hat, richtig...
Der war richtig schwierig aus Ehre, wahrscheinlich.
Der richtig reingeschissen hat. Der war...
Wollen Sie diese Frau zum zweiten Mal zu ihrer Frau
nehmen? Ich mag ihn ja, also ist mein Opa, aber... Ich habe keine Bindung zu ihm so. Also
klingt auch nicht wie jemand, zu dem man so eine richtig enge Bindung entwickelt, verstehst du?
Mein Urgroßvater war der Beste. Mein Urgroßvater war der beste Opa, den man sich vorstellen kann. Der war wirklich so ein Opa aus dem Bilderbuch. Der so einen weißen Bart, so einen leichten und hatte so ein niedliches Gesicht, hatte voll den süßen Bärchenblick und der war immer nett. Der war immer nett. Dieser Bilderbuch-Opern an. Und mein Opa war immer in seinem Schatten, musst du dir vorstellen. Er wollte auch, dass ihn alle, wenn mein Urgroßvater durch die Stadt gelaufen ist, der war ja Bürgermeister dort, in der Gegend, und die haben den alle geliebt. Alle, jeder, Kinder, Leute auf der Straße, alle haben ihn gegrüßt so. Weißt du, weil er ein sehr beliebter Mensch war. Und mein Opa war halt so, wie dieser fiese Sohn. So, nein, bald gehört all das mir.
Also bei mir gab es eine genaue Zweiteilung zwischen den Eltern meines Vaters und meiner Mutter. Meine Oma, Mütter oder meine Großeltern väterlicherseits waren die liebsten Großeltern der ganzen Welt. Die haben sich meine ganze Kindheit voll um mich gekümmert.
Also von Papa die, jetzt die Eltern,
von meinem Papa. Die halte ich auch bis heute in Ehren. Die legen Leverkusen auf den Friedhof. Ich fahre da hin und bringe Blumen hin. Das sind wirklich, das waren die tollsten Großeltern, die man sich vorstellen kann. Die Großeltern meiner Mutter, also die Eltern, meine Großeltern. Sagen wir mal so, als meine Mutter 60 wurde, habe ich so Bilder für meine Eltern zusammenstellen wollen, so auf so einer, weißt du, so mit so einem Projektor, und dann kamen alle Freunde, wurde gefeiert, und dann wollte ich so deren Leben so ein bisschen erzählen. Und ich habe einfach versucht, irgendein Bild zu finden von dieser Familie aus den 50ern oder 60ern, wo irgendeiner lächelt. Aber jedes Bild sieht aus wie: Wir sterben morgen alle an Tuberkulose. Wirklich, auf jedem Bild. Es gab, du siehst so Familienbilder, wie die alle so am Tisch sitzen und einfach voller Tod, so tote Augen voller Hass in die Kamera gucken. Und ich habe ja den Vater meiner Mutter, der ist gestorben, als ich 5 war. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass er immer zu mir gesagt hat: Im Müllheimer ist noch ein Plätzchen frei, das hat genau deine Größe.
Nein.
Er war auf jeden Fall speziell. Aber seine Frau, meine Oma, mütterlicherseits, die war wirklich straight from hell. Die war richtig krass.
Die war The Witch oder was?
Alter, die war schon, also sagen wir mal so, ich fasse es so zusammen. Als ich ein Kind war, hat sie mir immer erzählt, wenn sie auf mich aufpasste, dass meine Eltern mit dem Auto verunglücken, wenn ich nicht lieb bin. Und
nein.
Die Oma war wirklich, sagen wir mal so, als sie beerdigt wurde, stand einer meiner Onkels neben mir, guckt mich an und sagt: Vielleicht sollten wir noch Zement draufgießen, damit sie nicht zurückkommt.
Nein.
Die war wirklich stabil. Also meine Oma, die war so richtig, so ein richtiger Haken, weißt du, die war richtig hart. Und dann wurde die irgendwann dement, und mein Vater, ihr Schwiegersohn, hat sehr genossen, sie immer so zu verarschen. Und so werde ich nie vergessen, wir waren mit einem Freund von meinem Vater spazieren, mit der Oma, wir hatten dann immer Oma dabei, als ich so 10 Jahre alt war, weil sie war halt dement, und wir hatten sie immer bei uns. Und dann hat mein Vater ihr hinten immer so auf den Hut geklopft. So, ne, um sie zu ärgern. So hat die immer so hinten und hat sich dann so umgedreht. Also ein erwachsener Mann. Mein Vater war schon Mitte 40, als er das getan hat. Ne? Und meine Oma, kein Witz, die dachte, das wäre der Freund von ihm gewesen, holt mit ihrem Schirm aus und haut diesem Freund mit dem Schirm in die Eier.
Nein.
Aber volle Ralle. Auf dem Gehweg in Gelsenkirchen-Rotthausen. Werde ich nie vergessen. Der Typ bricht zusammen. Mein Vater lacht sich tot. Ich stehe daneben. Ich denke so, ich bin 10. Ich kann das hier alles nicht einordnen. Scheiße. Das ist irgendwie seltsam. Meine Oma war wirklich sehr special. So.
Ist das die mit dem Elektro-Vibrator im Schrank?
Nein, das war die andere. Das war die Fröhlich. Ich glaube, Elektro-Vibrator macht fröhlich.
Ja, wollte ich gerade auch sagen.
Die andere Oma, das war die, die unter anderem, als sie dann wirklich dement wurde, hat mein Vater sie mal gefragt: Deine Tochter, die ist doch verheiratet, ne? Und natürlich mit ihm, ne, ist ja klar. Er ist ihr Schwiegersohn, aber sie kriegte das nicht mehr zusammen, ne?
Oh nein.
Und dann sagt sie: Ja, sie ist verheiratet. Mit wem ist sie denn verheiratet? Mit so einem dummen Schwein.
Nein.
Hat sie einfach direkt zu ihm gesagt, mit so einem dummen Schwein. Und ich
denke so, ach du Scheiße, Alter.
Oma Clara, die war auf jeden Fall ein stabiles Biest, ey. Das war wirklich, die war richtig hart, ey. Die war wirklich, aber sie war auch manchmal eine Oma, also sie hat sich auch um mich gekümmert. So. Ich will die nicht total schlecht darstellen lassen, aber meine Oma Clara war wirklich, die war von einem anderen Planeten. Die war so hart, diese Frau, so unerbittlich hart zu allem und jedem. Warte, die Story habe ich dir noch nie erzählt, das ist die beste Story ever. Meine Oma hatte 6 Geschwister oder so. Ne, das
die
waren ja Zeiten.
Ja,
die böse Oma hatte 6 Geschwister. Und ungefähr, keine Ahnung. Die meisten davon sind im Krieg gestorben. Und dann, als meine Oma schon so um die 80 wurde, wollte meine Mutter ihr eine Freude machen, weil sie wusste, sie hat noch eine Schwester, mit der meine Oma seit 50 Jahren nicht geredet hat, und hat die ausfindig gemacht. Irgendwo im Osten wohnte die, auf so einem Bauernhof.
Mhm.
Mit ihrem Mann. Ne? Dann kam die angereist. Das exakte Gegenteil meiner Oma. Meine Oma war so eine ganz hagere, ganz dünne, so 40 Kilo schwer, mit so einem harten Gesicht, so harten Augen. Und es war so eine 100 Kilo nette Oma mit so einem breiten Gesicht, breiten Grinsen.
Mhm.
Ne? Und dann haben sie die geholt, bei uns ins Wohnzimmer gesetzt, sie und ihren Ehemann. Ich saß da, ich dachte so, die können doch gar nicht verwandt sein. Das ist so eine nette Frau, ne?
Mhm.
Und dann haben sie meine Oma geholt, um sie zu überraschen, so, ne? Und Wohnzimmer so extra die Tür zugedeckt, ne, dass sie nicht weiß, wer da kommt und so.
Okay.
Und dann kommt meine Oma ins Wohnzimmer und meine Mutter so: Schau mal hier, deine verlorene Schwester Liesel. Und meine Oma guckt die Frau an und sagt, im Krieg ist viel passiert, weiß nicht, ob die das ist, und geht wieder raus.
Das ist nicht dein Ernst.
Original.
Das ist nicht dein Ernst.
Original, original. Ich hab's nicht gemacht. Im Krieg ist viel passiert, weiß nicht, ob die das ist, und geht wieder raus. Und wir alle so.
Alter Falter.
Die Überraschung, okay, die Überraschung ist gelungen.
Alter, das ist aber eine richtig krasse Story, Alter. Die ist einfach wieder rausgegangen.
Die ist einfach wieder rausgegangen.
Okay, die war herzlos, Basti.
Ja, sie war schon speziell. Besonders, weil diese arme Oma, diese grinsende Liesel, war 600 Kilometer weit angereist. Und da mussten wir die wieder wegbringen, weil meine Oma wollte gar nicht mit der reden.
Oh mein Gott, Alter. Ey, aber jetzt überleg mal, jetzt guck mal, wir lachen drüber. Okay, jetzt so du, ja, haha. Ich auch.
Ist
aber jetzt
25 Jahre her.
Nein,
jetzt alle
Bruder,
tot.
Du bist ja noch ein Enkel. Aber jetzt stell dir mal vor, was der Mann durchmacht.
Ja, also sagen wir mal, du meinst ihr Ehemann?
Ja, dein Opa, der hat ja ein richtig dickes Fell gehabt, Alter.
Sagen wir mal, als er gestorben ist, haben viele gesagt so, er hat Glück gehabt, er hat ausgecheckt.
Na, also, oh, scheiße, Alter.
Aber wirklich,
scheiße.
Also, es war auf jeden Fall keine glückliche Verbindung. Und meine anderen Großeltern, Hanni und Eddie, die waren das glücklichste, süßeste Paar, das ich je gesehen habe. Also die waren so süß miteinander und so lieb und weißt du, 60 Jahre. Ich habe die auch nie streiten gesehen. Dann Jahre später, als mein Opa schon tot war, hat meine Oma mir mal erzählt, was passiert ist, wenn sie gestritten haben. Dann ist mein Opa nämlich immer den Müll rausbringen gegangen und hat gegen die Mülltonne getreten.
Oh nein. Oh
nein. Und das stimmt sogar. Ich erinnere mich sogar, wie ich als Kind einmal am Fenster stand und meinem Opa dabei zusah, wie er diese Mülltonne trat. Und ich dachte so, was hat er denn? Wahrscheinlich kriegt er irgendwas da nicht rein.
Ist die Mülltonne kaputt oder was?
Ist die Mülltonne kaputt oder so? Und das war so deren Stressbearbeitung, weil jedes Pärchen braucht ja irgendeine Art von Stressbearbeitung, damit umzugehen, weißt du?
Man merkt, also irgendwie passen auch diese Namen zu deinen süßen Opa und Oma, Hanni und Eddie.
Hanni und Eddie, ja.
Das ist aber echt das ist echt süß so. Also, wenn man das so hört, so, ey, meine Oma Hanni und mein Opa Annie, ey, das ist echt süß.
Das ist auch wirklich, die waren wahnsinnig liebenswerte und süße Menschen. Und die haben mir sehr viel geholfen als Kind, so, weißt du, weil die mir sehr viel so ein warmes Zuhause, so richtig Großeltern, so meine Oma hat mit mir Plätzchen gebacken und mein Opa ist mit mir in die Natur Schmetterlinge beobachten und die dann in so ein Buch malen und so. Und das war schön, weil die andere Seite war halt schwer, ne? Das waren auf jeden Fall, das war eine andere Liga. Und das siehst du auch bis heute so, weil die Familie meiner Mutter, die hatten drei Kinder und meine Mama lebt ja nicht mehr, aber das hat meine Mutter ihr Leben lang geschädigt, dass sie so ein Elternhaus hatte. So,
ja, klar.
Das war für die, ihr Leben lang war das so eine schmerzende Stelle, so, ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, viele von uns, die jetzt zuhören, ihr seid sehr wahrscheinlich alles gute Eltern, aber unterschätzt nie, was für einen Einfluss das hat, dass ihr gute Eltern seid. Wie wichtig das für eure Kinder ist.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du sagst. Also, so Kleinigkeiten, was das mit dir als Kind machen kann.
Erinnere mich an die kleinste Scheiße, an die kleinsten positiven wie negativen Dinge.
Mhm.
Weißt du, also ein Ostereiersuche mit meinem Opa oder so. Solche Dinge erinnere ich halt, obwohl das 30, 35 Jahre her ist.
Okay, das ist jetzt pervers.
Was denn? Warum Ostereier? Das hat man gemacht in Deutschland. Mein Opa hat überall Süßigkeiten versteckt.
Wo sind die Eier, Basti?
Ach, fick dich selber. Mein Opa hat überall Süßigkeiten versteckt und so. Das Geile war, als er dann gestorben ist, Jahre später haben wir ja das Haus dann ausräumen müssen und dann wurde uns allen klar, wie viele von diesen Überraschungen er einfach vergessen hat. Weißt du, er hat die versteckt und einfach vergessen, weil er halt schon 80 war. Und dann haben wir so 20 Jahre alte Ostereier hinterm Schrank gefunden. Ich so, okay, das war wohl von 1989. Sehr gut.
Und die haben wir dann bei Bratwurst und Baklava international gegessen.
Das tausendjährige Ei, lecker in den Mund.
Ekelhaft.
Yum.
Glaubst du, deine Großeltern haben Drogen genommen?
Nein. Ich
stelle mir das die ganze Zeit vor, denke ich mir so, Alter. So
du
diese
denkst
Bilden,
die ganze Zeit, ob meine Großeltern
Drogen auch meine Mordok, so diese 70er Jahre, weißt du, so Hippie-Zeit, Mippie-Zeit, ob meine Eltern, Großeltern, ob die sich alle irgendwie auch mal so LSD geballert haben oder so. Weißt du, weil die machen ja immer so einen seriösen Eindruck, immer wenn Eltern sind ja immer Eltern, ja, gehst du jetzt ins Bett? Nein, das nicht. Aber so in den 70ern, ob die dann so alle so, ja, komm, Alter, dilililit. Ob die irgendwie sowas gemacht haben, ich weiß es nicht.
Das, also sagen wir mal so, ich glaube, meine Großeltern haben das nie getan. Es gibt aber der Erfinder zum Beispiel des LSD, hat das durch Zufall ja entdeckt. Das war ein Chemiker. Und der hat das halt sich reingeburzelt und ist dann völlig, also der wusste halt nicht, welche Effekte das haben würde. So, ne? Das waren die frühen, späten 50er Jahre. Und dann ist er halt auf dem Fahrrad völlig zugeballert durch seine Stadt gefahren. Und der war halt so ein Wissenschaftler, weißt du, keiner hat gecheckt, was mit ihm los war. Aber der Typ hatte sich, der Typ hatte sich halt einfach mal eine Megaladung LSD reingezogen. Und soweit ich weiß, hat er das auch bis zum Ende seines Lebens gemacht. Also er war so ein Wissenschaftler-Typ, total gebildet. Aber der hat halt gesagt, ey, LSD zum Beispiel, ich glaube, also wir wollen ja unserem geneigten Publikum nicht irgendwelche Drogen empfehlen. Lass die Finger davon, mach das nicht, das ist böse, böse, ja. Böse. Aber LSD du, ballert schon massiv.
Du weißt, also auch der Typ, der Cannabis erfunden hat.
Erfunden? Das war
ja, 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 das hat ja ein Typ erfunden.
Das hat ja niemand erfunden, das ist ja eine Pflanze. Das ist ja was, als ja kein synthetisierter Stoff, so wie LSD.
Doch, der hat das erfunden, Digga. Das gab's ja vorher gar nicht.
Das glaube ich nicht.
Doch, der das war ein Italiener, Cannabis.
Cannabis, Alberto Cannabis.
Ja. Alberto Cannabis und der ist doch vom 100 Meter Brett gesprungen.
Ach so, ist das der. Oh mein Gott. Es war übrigens Albert Hoffmann, der das getan hat. Ein sogar aus Baden im Aargau. Ein Deutscher hat LSD erfunden.
Ja, hier bei uns, Alter, hier aus Baden.
Ja, stabil.
In Karlsruhe, da die Ecke.
Karlsruhe.
Ah jo.
Und guck mal an, Bruder, der ist, weißt du, wie alt er geworden ist? 102 Jahre.
Weil er sich geballert hat, oder was?
Ja, also, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat, also ich will jetzt nicht irgendwie über positive Nebenwirkungen sprechen, aber er ist auf jeden Fall über 100 geworden, so.
Ja, Steve Jobs hat auch geballert und der ist nicht 100 geworden.
Er hat doch nicht LSD geballert, der hat doch...
Natürlich.
Steve Jobs? LSD.
Ja, Mann, das ist doch, wenn du diesen Film anguckst über ihn, da ballern die doch LSD.
Ja, mit 20 einmal oder so, ja gut.
Ja, nimm die doch in Schutz einmal. Einmal Heroin, einmal Löffel ausgepackt. Einmal Löffel, einmal Kerze.
Ja, ja, ich glaube, Steve Jobs ist größtenteils gestorben, weil er an irgendwelche Esoteriker und Wunderheiler geglaubt hat und gedacht hat, er kann mit Früchte essen und nicht duschen Bauchspeicheldrüsenkrebs heilen. Ja, Ergebnis war, cool. Nee, stimmt nicht, kann man nicht, ist nicht
ja,
so gut.
Ja.
Ist halt eine andere Welt, da wollen wir uns raushalten.
Aber du ziehst ja jetzt bald um, Basti.
Morgen geht's ins neue Zuhause.
Hast du die Kartons schon gepackt?
Die Kartons sind gepackt, alles ist bereit.
Hast du ein Umzugsunternehmen oder bist du jetzt wieder so geizig?
Natürlich, all meine Freunde kommen. Ich hab Nudelsalat gemacht und Bockwürste. Nein, natürlich mache ich Umzugsunternehmen, du Idiot.
Ah, sick der Land,
sick der Land, selber sick der Land. Ich bin 40, Digga. Ich bin 40. Ich hab, ohne Scheiß, ich bin so oft umgezogen, dass die meisten Freunde direkt auflegen, wenn ich das Thema nur anschneiden würde. Dementsprechend.
Du bist echt oft umgezogen, das stimmt.
Ich bin oft umgezogen, aber jetzt endlich bin ich zu Hause angekommen. Und dann habe ich alles da. Ich habe die Wohlfühllandschaft, ich habe den Pool, ich habe die Raketenabschussrampe. Alles, was ich immer gebraucht habe. Ich habe das Orca-Becken, zwei Orcas, habe ich mir extra aus Sibirien bringen lassen.
Du ziehst jetzt aufs Land, gell?
Ich ziehe aufs Land, ja. Ich ziehe raus. Ich habe keinen Bock. Mhm. Ich habe ja die Geschichte schon auf der Bühne erzählt, warum ich endgültig entschlossen habe, warum ich nicht mehr in Köln Innenstadt wohnen muss. Ich kam letztens nach Hause. Ich hatte mal wieder Schachclub, Debattierabend und knöpfen ein amerikanisches Kilt-Gruppe.
Ich übersetze es für euch alle. Basti war im Puff. Okay,
ich war im Puff, ja. Und ja. Du Arschloch. Ich weiß nicht, wo ich herkam. Ich kam weder aus dem Puff noch von der amerikanischen Kilt-Gruppe. Aber ich kam nach Hause und da begab es sich, ich versuche es ein wenig fein zu formulieren, dass ein sympathischer Mann mit, nennen wir es mal, variablen Wohnhintergrund auf meine Fußmatte defekierte in Köln Innenstadt. Mir hat ein Penner auf die Fußmatte geschissen einfach.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, und da habe ich gesagt, oh, werter Wandersmann, ich sehe, dass ihr Schokoauto gehupt habt und sie vielleicht gerade einen abseilen wollen. Torfen sie gerade in meine Tür? Und er sagte, ja, ja, Herr Bielendorfer, aber gleich, ich werde das alles fein hinterlassen. Ich versuche, ihren Namen zu legen. Naja, mir hat einfach einer völlig zugedruckt vor die Tür geschissen. Da habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr da drauf.
Wäre ich du gewesen, ich hätte es wie bei Hunden gemacht. Ich hätte ihn so richtig an den Haaren gepackt und sein Gesicht in die Scheiße getunkt und hätte gesagt, hier wird nicht gekackt,
Das ist übrigens für alle Hundehalter unter uns, ist eine ganz schlechte Methode. Darf man nicht machen. Darf man nicht machen. Funktioniert auch nicht.
Funktioniert auch nicht, ja.
Funktioniert nicht. Aber ist wirklich was, wo ich sage, das ist, ja, wie soll man sagen, das war für mich ein Entscheidungspunkt.
Aber jetzt erzähl doch mal, Basti, was hast du jetzt rausgelassen?
Was ich rausgelassen habe?
Ja.
Was meinst du?
Wo ziehst du hin? Also, was ist das jetzt?
Ja, aus Land. Ich zieh aus Land, Digga. Ich mach meinen eigenen Väterkäse.
Wohnung, Zelt, Hütte oder Bungalow. Oder Haus.
Bungalow.
Was hast du? Was hast du geholt, Digga? Was hast du jetzt?
Ich hab mir einen alten Landgasthof geholt, ungefähr 8000 Quadratmeter. mit Kuhhaltung, was ganz Bodenständiges. Mit so einem Westflügel, Ostflügel. Ein ganz normales Haus auf dem Land habe ich mir gemietet.
Mit Stall und so?
Ohne Stall. Du darfst ausnahmsweise dann doch im Gästezimmer schlafen.
Du hast bestimmt mit Stall und dann sagst du immer zu deiner Frau, ich gehe mich mal ganz kurz um die Ziege kümmern. Ich kam gleich wieder. Aber voll geil, ich finde das voll schön, dass du jetzt einen Ort gefunden hast, an dem du dich wohlfühlst. Du hast dich ja immer beschwert, Basti. Es war dir zu laut, es war zu viel Action.
Ich gehe auch nicht mehr feiern, verstehst du? Ich mache ja nichts mehr.
Nee, verstehe ich aber auch. Nee, wirklich.
Also in meinem Alter,
ich
komme nirgendwo mehr rein. Ich hänge mir einfach so ein Kissen ins Fenster und kommentiere so Leute auf der Straße. Gelsenkirchener Fenstertheater, das ist mein Leben mittlerweile. Kennst du das? Wenn Leute so im Fenster hängen und kommentieren?
Natürlich, Alter. Ja. Oh mein Gott, ich komme aus Stuttgart, Alter. Ich komme aus Stuttgart.
Wird das da auch gemacht?
Bei uns. Bruder, wir sind Schwaben, da hängen die dran, die kontrollieren alles. Oh, ihnen ist gesehen. Sie dürfen da gar nicht nahe parken. Das wissen sie aber, gell? Da dürfen sie nicht parken.
Das Beste, was mir hier passiert ist, ich bin mal in Gelsenkirchen, ich laufe die Straße runter und da war so ein, und guckte auf mein Handy. Und da war so ein Baugerüst, weißt du, wo sie so ein Haus eingerüstet haben. Und weil ich so groß bin, bin ich gegen die Stahlstange von dem Baugerüst gelaufen.
Das ist nicht dein Ernst, Alter.
Die sind nicht so hoch. Und ich bin dagegen gelaufen.
Ja, du hast recht, ja.
Und dann war so eine Oma da und vom anderen Straßenseite brüllte, das kommt davon. Und ich so, wovon denn, du alte Bitch? Wovon? Wovon kommt das? Dass ich laufe, wovon kommt das? Alter, ich habe noch einen Aufreger für die letzte Woche. Ne? Da war ich aber wirklich ich war kurz davor, einen Rentner, sagen wir mal, zum lieben Gott zu schicken.
Aber bei der Frau hätte ich diesen Typen, der dir vor die Tür gekackt hat, hätte ich gesagt, hey, ich habe einen Job für dich.
Genau. Und er hat richtig schön davor geschissen. Ich hätte sogar einen, dem können sie ins Auto scheißen. Ich laufe die Straße runter in Köln Innenstadt.
Wann ist das passiert?
Ich habe eine Straße überquert, letzte Woche, vor ein paar Tagen.
Okay.
Und ich sehe, wie ein Auto, da war eine Kreuzung, aber so kleine Innenstadtstraße, also jetzt nichts Großes, nicht vierspurig, sondern einspurige Straße, wie ein Auto einbiegt, so ein Touran, und ich sehe den Opa da drin, wie er mich anguckt, und ich hatte das Handy am Ohr, und er fährt einfach weiter, obwohl ich gerade in der Mitte der Straßenüberquerung bin und fährt mir in meine Hüfte rein. Langsam, so mit 10 Stundenkilometer, aber so, dass ich fast auf seine Motorhaube jumpe mit dem Arsch. Ich gehe so rum, ich sag, Entschuldigung, aber haben Sie mich nicht gesehen? Doch, aber Sie dürfen ja die Straße nicht überqueren, wenn Sie telefonieren. Ich so, entschuldigen Sie, ganz kurze Frage. Wann im Kaiserreich genau haben Sie das denn gelernt? Wollen Sie mich verarschen oder was? Und dann meint er so, ich kann Sie ja gar nicht überfahren, Sie sind ja viel zu groß. Ich so, ja, das stimmt, Turan-Präsident, Häuptling Schillerlocke, du kannst mir mal stabil den Arsch stecken. Er war wirklich der festen Überzeugung, er darf weiterfahren, weil ich ein Handy am Ohr hatte.
Also, du weißt ja, ich bin Jurist.
Ja.
Ich habe 12 Staatsexamen. Eins hat mir nicht gereicht, 2 auch nicht, 3 auch nicht. 12.
Du hast sie alle.
Ich habe sie alle. Ich habe Jura in 78 Ländern studiert, abgeschlossen. Mhm. Rechtsanwalt, dann wurde ich später Staatsanwalt.
Okay, hol aus.
Richter. Und dann habe ich wieder im Fitnessstudio gearbeitet, weil mir das alles zu langweilig war. Jetzt habe ich eine Frage an dich, um den Tathergang richtig gestanden. Okay, es ist eine Kreuzung.
Ja.
Okay, und du bist geradeaus.
Nee, ich bin nicht über eine Kreuzung. Die Kreuzung war daneben. Ich bin über die Straße, eine ganz normale Kölner Innenstadtstraße. Es war keine Ampel, es war kein Zebrastreifen.
Er ist abgebogen. Okay, dann, und du hattest das Telefon am Ohr.
Ich hatte das Telefon am Ohr.
Und du warst an der Mitte der Straße eigentlich schon.
Ja. Als er eingebogen ist. Und er hat mich auch angeguckt, also er hat mich ja gesehen.
Nach meinem juristischen Wissen kann ich dir Folgendes sagen. In dem Moment, in dem du über die Straße gehst, okay, und er abbiegt, das war's eigentlich schon.
Was? Das war.
Das ist, deswegen bin ich so hochgestiegen, weil ich habe immer alles offen gelassen. Basti, guck mal, ich finde immer Menschen zu verurteilen, ist einfach. Ich lasse immer an der spannendsten Stelle stehen. Nee, also ich glaube, aber er ist doch schuldiger, wenn er.
Dankeschön, wenn er danke abbiegt, Jurist Kosa. Also, ja, wahrhaftig, man glaubt es gar nicht.
Nee, wenn er abbiegt und du geradeaus weiter, klar, man könnte dir jetzt vorwerfen, du hast ein Handy, wenn du eine Straße überquerst, musst du absolut sicher sein, dass für dich, aber auch die anderen Straßenverkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer, keine Gefahr besteht. Das könnte man dir halt auch vorwerfen, weil du hast ein Handy in der Hand und man sagt, hey, du warst nicht voll konzentriert, hast nicht auf den Verkehr geachtet. Auf der anderen Seite, er ist in deine Straße so gesehen, die du überquerst, eingebogen.
Es gibt da, ganz ehrlich, es gibt da gar keine juristische Deutelbarkeit. Wenn du eine Straße über... Nein, auf keinen Fall.
Bundesverfassungsgericht, das ist die Entscheidung vom 23.04.1911.
Fick dich doch. Das 11, ist, 1911, das ist, genau, wenn man mit dem Pferd kommt, richtig. Ja,
ja
genau.
1911 war ein Unfall und dann 1938 haben die gesagt, bei einem Hakenkreuzverkehr...
Du bist ein Idiot, ne? Aber ohne Scheiß, wirklich. Allein das Krasse fand ich diese Entschiedenheit von dem Typen, dass er recht hat. Und ich habe zu ihm gesagt, entschuldigen, sind Sie irgendwie zurückgeblieben oder so? Sie können doch nicht Leute überfahren, weil Sie ein Handy am Ohr haben. Ja, wenn Sie nicht aufpassen. Ich sage so, Sie haben mich gesehen. Ich bin Fußgänger. Sie fahren in einem 2000 Kilo schweren Auto durch die Gegend. Was wollen Sie von mir? Und dann habe ich ihm halt über die komplette Straße, du dämlicher alter Wichser, hinterher gerufen.
Oh,
und
er ist so mit,
ja, aber
das,
egal.
Das machte ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel, wo er dich jetzt anzeigen könnte.
Aber man weiß, ja gut, aber der wird mich nicht anzeigen.
Weil es ist nicht aus dem Affekt raus.
Doch schon.
Nicht. Also, nee. Weil ihr hattet ja schon ein Gespräch.
Ja, aber ich bin Deutscher, mein Affekt braucht immer ein bisschen.
Ich hätte die Scheibe eingeschlagen, Morok, Alter. Hätte das bei mir, Basti. Was laberst du hier so scheiße an, Alter? Tür auf. Bam! Was? Wer hat recht? Wer hat recht? Wer hat recht? Wer?
Ist das dein Penis, der in sein Gesicht
schlägt?
Nein, steht,
Digga,
ja,
das ist die Szene, wo ich am Boden liege und der Opa hat mich kaputt geschlagen. Das ist das Geilste, wenn du so ein Ex-Boxer bist und der gibt dir einfach einen Gong.
Ist in Florida letztens passiert, ne? Da ist so ein Depp in das Haus von dem ehemaligen US Marine und Box-Champion eingebrochen. Ja. 78-Jähriger und der Typ hat ihm einfach mal die Nase gebrochen, beide blaue Augen und hat den Typen komplett verschwartet. Das ist natürlich auch wie, in manche Häuser sollte man nicht einbrechen.
Basti, ich hab ja früher Kampfsport gemacht. Ich
du bist auch
Typen
früher in Häuser eingebrochen, also beides passt.
Ja, das auch. Ich war auf beiden Seiten, aber Boxer, Alter, auch wenn der 65 ist, wenn der dir einen Gong gibt, dann bist du weg, Digga. Also das darf man nicht unterschätzen, weißt du. Das sind dann, klar, ein bisschen langsamer und schwerfälliger alles, aber der gibt dir einen Gong und das ist ja auch das, was man manchmal so unterschätzt, auch so dürre Leute oder sonst irgendwas, weißt du, so was, und dann ist das so ein, keine Ahnung, 20 Jahre Jiu-Jitsu-Typi, der dich sofort wegflext. Also deswegen ist es am besten einfach sagen, ja, ich hol mir nur eine Hüfte, gar kein Problem, Opi, mach dir keine Sorgen, ich hab Schuld. Ich wäre, aber ich wäre auch ausgerastet, Basti, ich wäre ausgeflippt.
Du wirst ausgeschickt, siehst du?
Ja,
und damit haben wir die juristische Einschätzung von Özcan Kosa bekommen zum Abschied des heutigen Tages. Vielen Dank. Professor der Juristerei Özcan
Kosa. Kein Problem.
Ich bin immer froh, dass du uns berätst, dass du Rechtssituationen richtig einordnest. Und natürlich habt ihr jetzt die Chance, wo die Podcast-Folge zu Ende ist, ins Internet zu gehen und auf Gamechanger zu klicken bei Eventim oder Paint Your Ticket, weiß ich nicht. Print Your Ticket.
Du bist so ein Fischlern, Alter. Und dann, du hast eine Möglichkeit, Werbung zu machen. Du so, wo bin ich nochmal? www.xhamster.com geht und kauft Tickets.
Genau, richtig. Das
also,
könnt ihr machen.
Ich erkläre es nochmal.
Danke, danke.
Ich mach das jetzt, okay?
Okay, okay.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Bratwurst und Baklava zu hören. Wenn Sie Interesse haben, an einer Live-Show von Bastian Bielendorfer teilzunehmen, dann gehen Sie jetzt bitte ins Internet auf die Seite printyourticket.de oder auf Eventim, klicken Sie auf Game Changer und sobald alles im Warenkorb ist, gehen Sie raus, gehen hoch in die Suchleiste, geben Özcan Kosa ein. Nein, holt euch Tickets, Leute. Hey, Basti's neue Tour. Wann geht denn die los, Basti? Ich muss jetzt auch mal sagen.
Also, der allererste Termin ist aber schon ausverkauft. Ist die Preview in Moers am 8.11. oder sowas, glaube ich.
Also, für alle, die nicht wissen, was Previews sind. Previews, Basti geht auf die Bühne, hat das Material, was er noch nie gespielt hat, alles auf Zetteln geschrieben oder auf seinem iPad, geht auf die Bühne. Der Angstschweiß spritzt aus seinem Arschloch.
Absolut.
Ja, maximal
in die ersten 10 Reihen.
In die ersten 10 Reihen und auch hinten auf die Bühne. Und das sind die geilsten Shows, weil da probiert er halt Gags aus. Es kann sein, dass da irgendwelche Gags kommen, die überhaupt
die
nicht
wieder, die nie wieder einer hören wird. Das kann man genau auf jeden Fall sagen.
Und dann ist es meistens so, auf dem Zettel steht irgendwo eine Notiz, irgendein kleines Wort und du denkst dir zu Hause, das ist doch überhaupt nicht lustig, Alter. Aber vorsichtshalber schreibe ich es auf und dann gehst du auf die Bühne und aus diesem einen Wort wird dann eine 24-Minuten-Story, wo du dich totlachst. Und dieser Prozess ist einer der lustigsten, deswegen Previews sind richtig geil.
Wie viel ist übrig von Jackpot, von deinem Programm, von der ersten Preview bis heute? Was würdest du sagen?
Wie meinst du, wie viel? Ach so, ja, da hat sich schon einiges geändert. Also ich würde aber sagen, locker 30% anders, 40%, ja, 30%, 40% anders.
Bei mir sogar mehr, 50%. Ja. 50%. Deswegen, die Previews sind 28. Oktober startet in Moers, dann bin ich erstmal im Ruhrgebiet unterwegs mit den Previews, also sowas wie Hamm, Essen, Gelsenkirchen sind schon ausverkauft, Dortmund, Bochum etc. Und dann kommen die großen Hallen, ne? Jahrhunderthalle, ja, und Grugerhalle. Grugerhalle, da geben mir ganz schön die Eier, muss ich sagen. 5000 Plätze in Essen, das wird auf jeden Fall krass werden. Und ja, das Geile ist, das gleiche wie bei jedem Vorverkauf, ich habe 80 Termine angekündigt. Ey, Digga, ich komme nach, was weiß ich, Orte, die ich noch nie gehört habe, so, ne? Wo ich wirklich denke, das gibt's doch nicht, das habe ich noch nie gehört, wo ist das überhaupt? So, lass mich mal gucken. Und dann schreiben die Leute, ja, aber was ist denn mit Finsterwalde? Ich weiß nicht, was mit Finsterwalde ist. Ich kann doch nicht. ich komme wirklich überall hin. So. Also Bad Säckingen. Ich weiß nicht, wo Bad Säckingen
ist. Bad Säckingen ist an der Schweizer Grenze, das ist ganz im Süden. Bad Säckingen ist in der Nähe von Zürich das ist cool, ja. Okay. Da werde ich auch eine meiner Previews spielen in Bad Säckingen. Das ist ganz cool.
Ich komme auch nach Zürich und nach Wien und so. Also auch Österreich und Schweiz werden abgefrühstückt. Ihr könnt ja jetzt gucken auf meiner Homepage.
Das solltet ihr machen.
Und dann greift ihr zu. Die Tickets sind faktisch umsonst und es wird wunderschön werden. Passt auf euch auf. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Özcan Kosa und ich sind...
geil! Und ich sag euch eins. Ciao.
Oh Gott.